Der Friede Jesu sei mit euch. Der November ist ein dunkler Monat, ein Bote, dass der Winter kommt, und unsere Feiertage im November lassen uns über schwere Themen nachdenken. Heute ist Volkstrauertag, es wird der durch den Krieg Gestorbenen und der Opfer der Gewalt gedacht und all derer, die unter dem Krieg gelitten haben, Verluste, die Familien verkraften mussten. Und am Mittwoch feiern wir Buß- und Bettag, ein Tag, der sich mit den weniger schönen Seiten unseres Handelns und unserer Seele beschäftigt, mit unseren Sünden und uns zur Umkehr ruft. Und nächsten Sonntag ist Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Er erinnert uns an die Verstorbenen, unsere Verluste und an die, die wir in Ehren halten, und daran, dass auch du eines Tages sterben wirst. Die Katholiken haben Anfang des Monats mit Allerheiligen und aller Seelen, ihrer Verstorbenen und ihrer Seligkeit dann gedacht. Dunkle Feste, Krieg, Sünde und Tod. Gut, dass wir im November auch St. Martin feiern. Er bringt Licht ins Dunkle, darum feiern wir das Fest auch mit Laternen und erinnert uns an die Liebe, ans Teilen und ans Geben und an ein gutes Vorbild, dass du Jesus ehren kannst, wenn es dir vielleicht gar nicht eingefallen wäre, dass Jesus von dir Liebe als Antwort erwartet. Im Predigttext spricht Paulus darüber, dass wir leben und sterben. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und er spricht über das ewige Leben, zu dem uns Christus ruft, weil er der Herr ist und ihm die Macht dazu gegeben wurde. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Ich habe einmal eine Vorlesung zu den Psalmen gehört und der Professor, der im nächsten Jahr darauf dann in Rente gegangen ist, das war ein alter, weiser Mann, der hat uns das mit dem Sterben erklärt. Der durfte das. Und er hat das so erklärt: Dass Menschen sterben müssen, ist sinnvoll. Würden wir dauerhaft leben und nicht sterben, dann gäbe es nur Unheil. Überbevölkerung, denn es würde ja kein Ende geben. Immer mehr Menschen würden dazukommen. Und der nächste Punkt war, die Alten würden irgendwann den Überblick verlieren und etwas mit ihren Enkelinnen und Enkeln anfangen. Und die Alten würden ihre Position in der Gesellschaft auf Dauer behalten und es gäbe keine neuen Anstöße und Innovation bliebe aus und die kommende Generation hätte kein Recht und keine Möglichkeit, ihre Zukunft selber zu gestalten oder mitzubestimmen. Dass die Menschen sterben müssen, ist nicht schlimm, sondern gut und sinnvoll. Und dann hat der Professor eine Pause gemacht. Dann hat er gesagt, dass du sterben musst, das ist schlimm. Und ich spreche jetzt nicht nur über Verluste, die du bestimmt schon erlitten hast, sondern darüber, dass du eines Tages sterben wirst. Du hast ein Leben lang Zeit, dich mit dem Tod zu versöhnen. Du hast dein Leben lang Zeit, dich damit zu versöhnen, dass du sterben wirst. Der Vers aus dem Predigttext, der wird auf vielen Beerdigungen gesprochen, oft am offenen Grab, und das tue ich auch, wenn ich der Pfarrer auf der Beerdigung bin. Dann zitiere ich Paulus: Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Der Vers soll trösten und Sicherheit geben, wenn wir zu Jesus gehören und Gott als Herrn bekennen und ihn loben. Und im Predigttext kommt auch die Sünde vor, wenn Paulus von Gott dem Richter spricht. Gott ist Richter, nicht du. Natürlich bedeutet das, dass Gott Richter ist, mehr als einfach nur, dass du ein Sünder bist. Es bedeutet auch, dass Gott zurechtbringt, was Unrecht ist und war, und er heilt und macht ganz, was zerbrochen ist. Gott richtet und erlöst. Das ist auch nochmal ein Unterschied zwischen dir und Gott. Er ist nicht nur Richter, sondern auch Erlöser. Und an den Unterschied kannst du das nächste Mal denken, wenn du meinst, richten zu müssen. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt. Und dass du sterben musst, sollte dir vielleicht keine Angst machen. Vielleicht tut es das aber. Aber es kann dir auch Entschiedenheit geben. Mit allem, was du tust, weißt du, eines Tages wirst du vor deinem Richter stehen. Oder um es schöner zu sagen, du darfst eines Tages vor deinem Richter und Erlöser stehen. Du darfst eines Tages vor Jesus stehen, vor dem wunderbaren und liebevollen, vor dem herrlichen Gott. Und das wird herrlich sein. Den Schöpfer, der dich schon kannte, als du erst noch in seinen Gedanken existiert hast, als er dich liebevoll gemacht hat, unendliche Liebe, unbegreifbare Herrlichkeit. Manchmal, wenn die Lieddichter und die Psalmdichter versuchen uns zu helfen, dass wir uns Gottes Größe und seine Macht vorstellen können, dann singen sie von der Schöpfung und ihrer Größe und von ihrer Herrlichkeit, von majestätischen Bergen oder von dem Meer, wenn ein Mensch davor steht, das er schier nicht überblicken kann, oder dem unendlichen Sternenhimmel, den früher die Menschen und deren Lichter als Götter angebetet haben. Und andere sprechen von Gottes Herrlichkeit, indem sie die Heilsgeschichte erzählen, wie Gott sich seines Volkes erbarmt hat, es rettet, wie Gott in Liebe und Selbstlosigkeit auf die Erde kam und sich selbst erniedrigte und am Kreuz starb, nur damit du in Ewigkeit mit ihm leben kannst. Du kannst mal darauf achten, in den Gebeten der Taufe, wenn wir Abendmahl feiern und in den Liedern, dann singen wir das. Und wieder andere betonen Gottes Herrlichkeit, indem sie davon sprechen, wie heilsam und befreiend Gottes Gegenwart ist. Das tun sie in der Bibel in den Wundergeschichten, in den Heilungsgeschichten im Alten und im Neuen Testament, den Wunder Jesu und denen in der Apostelgeschichte. Sie erzählen von der Macht, die Gott hat, oder wie atemberaubend seine Gegenwart ist. Und in den Träumen der Propheten, in den Träumen der Seher, in den Visionen, da wird der Thronsaal Gottes beschrieben, von Engelschören, von Cherubim und Seraphim, von Gottes Licht ist die Rede, dass es bei Gott keine Finsternis gibt, dass er die Wunder, die er auf den Erden einigen zuteil hat werden lassen, im Himmel alle seine Kinder erleben lassen wird, dass er jede Träne abwischen wird, dass alles Leid beendet ist und dass seine Kinder für immer mit seiner Herrlichkeit erfüllt werden. Lieber Bruder, liebe Schwester, im Gebet bittest du Gott bestimmt. Das ist gut. Im Gebet klagst du bestimmt auch mal Gott etwas. Und auch das ist gut. Und du wirst Gott bestimmt auch danken. Und das ist gut. Ob du bittest oder klagst oder dankst, du bekennst Gott, dass er dein Gott ist und dein Erlöser und von ihm alles Gutes erwartest. Das ist gut so. Aber heute, wo du an deine Sterblichkeit denkst, denk daran, dass du Gott in Ewigkeit loben wirst, dass es dabei erstmal nicht darum geht, was Gott für dich getan hat, was er für dich tun kann, und auch nicht darum, was du für Gott tun kannst. Es geht schlicht und nur darum, dass Gott herrlich ist und wunderbar. In sich selber die Liebe und das Schönste, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Du wirst an seiner Herrlichkeit Anteil haben, wirst sehen und in seiner Herrlichkeit und seinem Lob wirst du aufgehen und du wirst dich dabei selber vergessen. Und das ist es, was wir tun, wenn wir Gott loben, uns selber vergessen, uns ganz von Gott erfüllen lassen. Wenn du Gott lobst, dann richtest du deinen Geist ganz auf ihn, weg von dir, mit allem, was in dieser sichtbaren Welt deine Kräfte bindet. Es ist gut zu bitten und in der Not zu klagen, weil es manchmal auch einfach schwer erscheint, anders mit Gott zu sprechen. Warum sollte man auch sonst das Gebet zu ihm suchen, mit ihm zu reden? In der Not hilft es, zu Gott zu beten, und es ist gut. Und auch das Dankgebet ist ein kluges Gebet. Es ist schon sowas wie eine Vorbereitung auf das Lob Gottes. Denn noch bist du beim Danken bei dem, was Gott für dich getan hat. Das ist wichtig, darf nicht wegfallen. Es ist heilsam und gut zu danken. Aber als Herausforderung für dich und dein Gebet und damit du weißt, wohin du deinen Geist richten sollst, werde dir einmal klar, dass du, wenn du stirbst, eines Tages nur noch Gott loben wirst. Lobe Gott und richte deinen Geist ab und zu weg von dir hin zu ihm. Von dem, was er für dich getan hat, weg, dazu, wie wunderbar und herrlich er ist. Im 22. Psalm, das ist der Psalm, den Jesus am Kreuz betet. Im ersten Vers, den kennen die meisten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Psalm endet ins Gotteslob. Ich lese die Verse 23 und 24, sie sind der Umschwung in dem Psalm, wo es von der Klage dazu kommt, dass der Beter zum Lob aufruft. Da steht, ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Ehrt ihn, all ihr Nachkommen Jakobs. Und scheut euch vor ihm, all ihr Nachkommen Israels. Gott loben. Vielleicht nachdem du geklagt hast. Nachdem du deine Sünden erkannt und dir vergeben lassen hast. Nachdem du deine Bitten vorgebracht hast. Nachdem du gedankt hast für all das Gute in deinem Leben und im Leben von deinen Lieben. Gott loben und dich dann eine Zeit lang vergessen. Eine Zeit lang nur ihn wahr sein lassen und eine Zeit lang an nichts denken, was hier deine Kräfte und deine Gedanken bindet und daran keinen Gedanken verschwenden. Denn Gott ist deine ewige Zukunft. Wir haben ein Wort, das ganz allein für den Gotteslob vorbehalten ist. Es ist das Wort heilig. Nur Gott ist heilig. Und du bist ein Heiliger oder eine Heilige, weil du zu Gott gehörst. Ich lese zum Abschluss der Predigt ein Lob Gottes aus Offenbarung 4. Es soll dich begeistern, Gott zu loben. Es ist bildhaft, es ist eine Vision, ein Traum und soll dir ein Bild geben, wie herrlich Gott ist. Es soll vor deinem inneren Auge etwas Schönes entstehen. Und wenn dir dieses oder jenes gleich beim Text nicht direkt passt oder gefällt oder schön vorkommt, dann sieh darauf, was der Text meint und nicht auf die Buchstaben des Textes. Sieh auf den Geist der Worte, die den herrlichen Gott loben. Du kannst dein Gebet ja so beten, wie du es möchtest und mit den Dingen, die dir als herrlich erscheinen. Aber jetzt genug der Vorrede oder besser gesagt der Schlussworte, die Heilige Schrift soll sprechen. Dieser Thron war von 24 anderen Thronen umgeben, auf denen 24 Älteste saßen. Sie trugen weiße Gewänder, auf dem Kopf goldene Kronen. Blitze, Donner und gewaltige Stimmen gingen von dem Thron aus. Davor brannten 7 Fackeln, das sind die 7 Geister Gottes. Und gleich vor dem Thron war so etwas wie ein Meer, durchsichtig wie Glas, klar wie Kristall. Und unmittelbar um den Thron herum standen 4 mächtige Lebewesen, die überall mit Augen bedeckt waren. Die erste dieser Gestalten sah aus wie ein Löwe, die zweite glich einem Stier, die dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und die vierte glich einem fliegenden Adler. Jede dieser Gestalten hatte 6 Flügel und auch die Flügel waren innen und außen voller Augen. Unermüdlich, Tag und Nacht rufen sie, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der schon immer war, der heute da ist und der kommen wird. Diese 4 Lebewesen loben und preisen den, der vor ihnen auf dem Thron sitzt und immer und ewig leben wird. Und jedes Mal fallen die 24 Ältesten dabei vor ihm nieder und beten den an, dem alle Macht gegeben ist und der ewig lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinen Thron nieder und rufen, dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, Ehre und Ruhm zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du hast alles erschaffen Nach deinem Willen erstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Amen.